Hertha, das Tor zur Geschichte. Ein Podcast des Trierischen Volksfreunds.
Willkommen zurück bei Porta mit Miguel Castro und Alexander Wittlings. Wir sind heute ausnahmsweise mal nicht im Studio, sondern im Rheinischen Landesmuseum. Genauer gesagt im Büro von Markus Reuter. Er ist der Direktor des Landesmuseums und der Leiter des Zentrums für Antike in Trier. Hallo.
Schönen guten Tag, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, dass wir hier sein können, denn wir sind hier im Rahmen einer großen Ausstellung, die hier in Trier abgehalten wird, eine große Landesausstellung zum Thema Marc Aurel oder Marcus Aurelius, ein römischer Kaiser, der vor etwa 1800 Jahren gelebt hat. Und warum Marc Aurel?
Ja, Sie sagten es schon, Marc Aurel, einer der bekannteren römischen Kaiser, und es hat uns selbst überrascht, dass es bisher noch nie eine Ausstellung über Marc Aurel gegeben hat, wo er doch einen relativ hohen Bekanntheitsgrad hat, und es gibt noch eine direkte Verbindung hier nach Trier. Marc Aurel selbst war zwar nie persönlich hier vor Ort, aber er hat ein großes Erbe hinterlassen, das auch heute noch die Stadt prägt, das ist die Porta Nigra. Unter seiner Herrschaft wurde Trier mit einer Stadtmauer befestigt, 6,4 Kilometer lang mit 4 Stadttoren. Heute sieht man davon nur noch die Porta Nigra, aber insofern gibt es, glaube ich, hier in Deutschland keinen besseren Ort für eine Marc Aurel-Ausstellung, und ich glaube, das wird auch ein ganz tolles Thema werden.
Und die Porta Nigra werden wir im Rheinischen Landesmuseum dann auch zu sehen bekommen? Ich meine, sie ist ja 30 Meter hoch.
Wir werden die Porta Nigra zwar nicht im Original im Landesmuseum zeigen können, wir thematisieren aber den Bau der Stadtmauer mit originalen Fundstücken, einer Mauerzinne, einigen Bauhölzern, anhand der wir vor einigen Jahren nachweisen konnten, dass die Porta Nigra erst im Jahre 170 nach Christus gebaut worden ist, also unter Marc Aurel entstanden ist. Und das war kein Zufall, dass man zur Zeit Marc Aurels Trier befestigt hat. Wir kennen auch eine ganze Reihe von anderen Städten, wie Augsburg etwa oder auch Städte in Kroatien, die damals Stadtbefestigung erhalten haben. Und das hat damit zu tun, dass sich die Sicherheitslage im Römischen Reich damals zu ändern begann. Erste Vorboten der Völkerwanderung haben die römischen Bewohner beunruhigt. Man hatte plötzlich ein ausgeprägtes Sicherheitsbedürfnis, und so war es dann kein Zufall, dass plötzlich überall Stadtmauern entstanden.
Wir kommen da gleich nochmal drauf zu sprechen, warum die Porta hier gebaut worden ist zu Zeiten von Marc Aurel, was die Beweggründe gewesen sein könnten. Und Sie haben es gerade schon erwähnt, wir reden vom römischen Trier. Vor 2000 Jahren, Augusta Treverorum, die Stadt des Augustus, das ist ja auch ein Kaiser gewesen, ne? Im Lande der Treverer, davon kommt ja auch der Name Trier her. Und Sie haben jetzt mit dieser Ausstellung, das ist ja nicht nur das Rheinische Landesmuseum, sondern auch das Stadtmuseum in Trier, Sie haben jetzt nicht nur Exponate, die man hier in Trier gefunden hat.
Wir achten bei unseren großen Landesausstellungen schon darauf, dass wir ein breites Spektrum der qualitätvollsten Funde zu dem jeweiligen Ausstellungsthema hier nach Trier holen. Und das ist uns auch dieses Mal wieder geglückt. Wir haben insgesamt rund 90 verschiedene Leihgeber aus 14 verschiedenen Ländern. Also eine wirklich international hochkarätig besetzte Ausstellung. Und zu unseren Leihgebern zählen so renommierte Häuser wie das Louvre in Paris oder das British Museum in London, die Vatikanischen Museen oder die Kapitolinischen Museen, beide in Rom. Also das ist schon die Champions League der archäologischen Museen, die ihre Spitzenexponate dieses Jahr nach Trier entsenden.
Ist da ein Lieblingsstück dabei, auf das Sie sich besonders freuen?
Es sind eine ganze Reihe von Lieblingsstücken dabei. Ein ganz besonderes, wo ich mich gefreut habe, dass wir das ausgeliehen bekommen, ist eine fast 2 Meter hohe Statue von Marc Aurel, die ihn in der Toga zeigt. Er hat ja sehr lange Krieg geführt und ist meistens kriegerisch dargestellt. Das ist eine der ganz wenigen Darstellungen mal in einer zivilen Tracht. Und dass die britischen Kollegen uns das Stück ausleihen, das hat uns besonders gefreut und mich natürlich auch.
Das heißt, eigentlich ist es aber auch mal fällig, dass mal Trier Thema wird in einer großen Ausstellung in Paris oder London oder in Rom, oder?
Das müssen Sie die Kollegen in Paris, London oder wo auch immer fragen. Aber es ist in der Tat so, dass wir auch an diese Häuser immer wieder mal Exponate aus Trier ausleihen. Also gerade 2015 gab es eine große Ausstellung über das 2. Jahrhundert in Rom. Und da haben wir eine ganze Reihe von Exponaten aus Trier nach Rom ausgeliehen. Und das war schon ein besonderer Moment, wenn Trier Exponate in die Hauptstadt des Imperium Romanum ausleiht.
Jetzt ist der Kaiser Marc Aurel ja für viele Sachen bekannt, vor allem aber hat er den Titel Philosophenkaiser. Was steckt dahinter? Was bedeutet das?
Ja, das ist in der Tat eine spannende Frage. Wir sehen ihn heute häufig als Philosophenkaiser. Die Römer haben ihn gar nicht so gesehen. Als er philosophiert hat, hat er das eher im stillen Kämmerlein für sich getan, hat das abends dann notiert und seine Aufzeichnung war noch nie zur Veröffentlichung bestimmt. Das heißt, die Römer haben zur Lebzeit Marc Aurels gar nichts von Marc Aurel philosophisch gelesen. Er war aber trotzdem ein sehr guter Kaiser. Er hat sich sehr um eine gerechte Verwaltung und eine gerechte Justiz bemüht. Das haben Zeitgenossen immer wieder bestätigt. Und er hat auch für die Sicherheit des Reiches hat er jahrelang Krieg geführt, obwohl er gar nicht so kriegerisch interessiert war. Aber hat das diese Pflicht auf sich genommen und hat das Reich beschützt. Und das haben ihm die Römer hoch angerechnet und als vorbildlichen Regenten ihn auch lange Jahrhunderte nach seinem Tod gepriesen. Zum Philosophenkaiser wurde er eigentlich erst in den letzten Jahrhunderten, als um 1500 seine philosophischen Schriften wieder entdeckt wurden und sich dann in Windeseile über ganz Europa und dann auch die gesamte Welt verbreitet haben. Und heute sieht man ihn oft als Philosophenkaiser, so wie ihn die Römer gar nicht gesehen haben. Und es ist so ein Wandel von dem guten Kaiser in der Antike zu einem Philosophenkaiser heute. Und wir glauben, Marc Aurel zu kennen, aber ich glaube, wir haben ein gänzlich anderes Bild von ihm, als es die Römer seinerzeit hatten. Und das macht die Ausstellung auch wieder so spannend, diese beiden gegensätzlichen Sichtweisen mal aufzuzeigen.
Es ist ja auch so, dass seine Selbstbetrachtungen, so sind ja seine philosophischen Gedankengänge, das sind ja teilweise nur kurze Notizen. Unter diesem Titel sind die ja erst im Nachhinein so bezeichnet worden. Die sind ja auch erst Jahrhunderte später ja auch erst quasi publik geworden. Ja. Das heißt, er ist gestorben und dann wird es wahrscheinlich nämlich mal eine Schatulle gegeben haben mit seinen Schriften, oder?
Ganz genau weiß man es nicht, wie sich die Schriften überliefert haben, aber es muss so gewesen sein, dass nach seinem Tod irgendjemand diese Aufzeichnungen an sich genommen hat und sie müssen dann auch über viele Jahrhunderte in irgendwelchen Archiven überdauert haben. Man vermutet mit guten Gründen, dass das nach dem Ende des Weströmischen Reiches in Byzanz gewesen ist. Also Ostrom überdauert ja noch die Antike viele Jahrhunderte, bis 1453 dann Byzanz von den Türken erobert wird. Und man glaubt, wie gesagt, mit guten Gründen, dass in Ostrom sich diese Aufzeichnungen lange, lange erhalten haben, bis sie dann wiederentdeckt wurden.
Und was war Marc Aurel für ein Mensch so generell? Wie ist er Kaiser geworden?
Also wenn sein Leben normal verlaufen wäre, wäre er nie Kaiser geworden. Er ist zwar in einer reichen Senatorenfamilie in Rom geboren worden, 121 nach Christus, und er hätte wahrscheinlich auch eine große Verwaltungskarriere vor sich gehabt, wie das die Oberschicht vor sich hatte, wenn man in so eine Gesellschaft reingeboren wurde. Aber der regierende Kaiser Hadrian wird schon sehr früh auf ihn aufmerksam, dass der junge Marc Aurel ein sehr pflichtbewusster Mensch ist, dem das Allgemeinwohl des Staates, aber auch der einzelnen Mitbürger sehr am Herzen liegt. Und der regierende Kaiser Hadrian hat keinen männlichen Nachkommen und er muss sich seinen Nachkommen adoptieren. Das Problem, was Hadrian hat, Marc Aurel ist noch viel zu jung, um als direkter Nachfolger von Hadrian zu agieren. Und dann verfällt Hadrian auf einen Trick. Er adoptiert zunächst einen älteren Senator als seinen Nachfolger und verpflichtet diesen älteren Senator, Antoninus Pius heißt er, seinerseits den jungen Marc Aurel als dessen Nachfolger wieder zu adoptieren. Also quasi eine Doppeladoption. Und als Hadrian dann 138 nach Christus stirbt, wird Antoninus Pius Kaiser und erhält auch sein Versprechen. Er adoptiert sofort den jungen Marc Aurel als seinen Nachfolger. Und Antoninus Pius ist schon sehr alt, als er Kaiser wird. Und alle denken, nach ein paar Jahren wird Marc Aurel dann so erwachsen sein, dass er dann Kaiser wird. Und Antoninus Pius lebt noch 23 Jahre lang. Und so lang ist Marc Aurel Kronprinz, so ähnlich wie Prinz Charles seinerzeit in England mit Queen Elizabeth.
Ich wollte es gerade anmerken, also der hat ja dann Ewigkeiten gewahrt, ja. Also gerade für römische Verhältnisse. Ja. Ja. Was wissen wir denn eigentlich zu Marc Aurels Eltern? So viel ich weiß, ich meine, Hadrian war ja Spanier,
ja.
Oder
ja.
Damaliger römischer Spanier. Ja. Und ich meine, bei Marc Aurel wäre das doch auch der Fall.
Ja, Marc Aurels Familie kommt auch aus Spanien, also sind quasi Einwanderer, die aber dann sehr schnell in Rom Karriere gemacht haben. Sein Vater verstirbt relativ früh, insofern wird er da schon mal adoptiert. Marc Aurel wird sogar eigentlich zweimal adoptiert. Und wie gesagt, das zweite Mal dann von dem Kaiser Antoninus Pius. Und auf diese Weise wird er dann, wie gesagt, im Jahre 161 dann endlich Kaiser. Und kein Kaiser vor ihm ist so lange quasi auf das Regierungsamt vorbereitet worden. Er kann 23 Jahre lang regieren üben. Das macht er auch. Er heiratet nicht nur in dieser Zeit und bekommt mit seiner Frau Faustina 13 Kinder. Die meisten sterben allerdings früh. Aber er nimmt während dieser Zeit halt eben auch schon an den Regierungsgeschäften teil. Er lebt mit Antoninus Pius im Kaiserpalast. Er nimmt, wie gesagt, an Gerichtsverhandlungen teil, an Verwaltungsvorgängen. Er arbeitet er sich schon den Ruf, sehr gewissenhaft zu sein, sich um Gerechtigkeit zu bemühen. Also das alles bildet sich schon in diesen langen Kronprinzenjahren aus.
Sie haben es gerade schon angedeutet. Also ich glaube, zum einen muss man sehr geduldig sein, wenn man so lange wartet. Ich meine, andere Römer an seiner Stelle in dieser Position hätten wahrscheinlich gegen den Vorgänger geputscht. Er hat ja stillgehalten. Ja. Und Sie haben schon angemerkt, gewissenhaft. Was wissen wir denn überhaupt über die Person Marc Aurel, wie er denn so gewesen ist?
Ja, also er hat Gladiatorenspiele nicht verabscheut, aber nicht so gut gefunden. Er musste sich dann natürlich zeigen, hat er dann auch noch Akten gelesen. Das wurde ihm dann schon manchmal vorgeworfen. Also die Begeisterung für blutige Spiele, das war offenbar nicht so sein Ding. Die Pflicht hat eine große Rolle in seinem Leben gespielt. Die Pflicht gegenüber der Allgemeinheit, die Pflicht gegenüber dem allgemeinen Wohl. Er hat lange Kriege auf sich genommen und als der Staat dann einmal fast bankrott ist, versteigert er aus seinem kaiserlichen Privatbesitz Hausrat, um wieder Geld in die Staatskasse zu spülen. Also er nimmt sich immer sehr zurück zum Wohle der Allgemeinheit. Und das ist das, was auch die Zeitgenossen immer wieder wohlwollend von ihm berichten und was ihn in den Augen vieler damals zu einem vorbildlichen Regenten gemacht hat. Gleichwohl muss man sagen, er hat auch sehr brutale Kriege geführt. Das kann man in Rom heute noch an der Markussäule sehen. Die Sicherheit des Staates ging ihm über alles und dafür hat er dann auch in Kauf genommen, dass man gegen die germanischen Völker nördlich der Donau sehr brutale Kriege geführt hat. Und diese bildlichen Szenen zeigen Massenhinrichtungen, wo Kriegsgefangene geköpft werden, wo Frauen entführt werden, wo Dörfer niedergebrannt werden. Das alles waren aber in den Augen der Römer durchaus gute Taten. Das hat man auch von dem Kaiser erwartet, dass er für die Sicherheit des Imperium Romanum sorgt, wenn nötig, dann auch mit brutalsten Mitteln. Also die Bilder sind heute verstörend. In der Antike hat man das aber von einem guten Kaiser erwartet.
Hat ja auch Helmut Schmidt, glaube ich, mal gesagt, nach dem Motto, der Marc Aurel, dem er folgt, das ist der Philosoph mit seinen Grundsätzen und Beispielen. Aber der reale Marc Aurel, dem wäre er wohl nicht gefolgt als Vorbild.
Ja, Helmut Schmidt war ein großer, großer Verehrer von Marc Aurel. Aber es ist in der Tat so, man hat immer wieder versucht, in seinen philosophischen Schriften quasi eine quasi Handlungsanleitung für sein praktisches politisches Handeln zu sehen. Und man hat dann immer wieder etwas ernüchtert feststellen müssen, als Politiker eines Weltreichs kann man nicht nur mit philosophischen Gedanken und schöngeistigen Sätzen ein Imperium lenken, sondern man muss oder man ist manchmal auch gezwungen, sehr unangenehme Entscheidungen zu treffen zum Wohle aller. Insofern ist das, was Marc Aurel in seinen philosophischen Schriften niedergelegt hat, nicht unbedingt das, wie er gehandelt hat. Das sind zwei unterschiedliche Welten.
Was ist das überhaupt für eine Gesellschaft, in der Marc Aurel damals aufwächst und halt eben geduldig darauf wartet, dass er irgendwann mal Kaiser wird? Ist das so eine Gesellschaft, wie wir sie heute haben, alle gleichberechtigt?
Nein, also das muss man sich auch mal wieder vor Augen halten. Es ist eine wirkliche Ständegesellschaft. Es ist eine Gesellschaft, die auch zu Teilen auf Sklaverei beruht, auf Unfreien beruht. Es ist eine sehr abgeschottete Gesellschaft. Es gibt Sklaven, es gibt dann Leute ohne Bürgerrecht, es gibt Freigelassene, dann Leute mit Bürgerrecht, dann gibt es die römischen Ritter, so ein Adelsstand und dann die oberste Schicht, das sind die Senatoren und dann kommt der Kaiser. Und bei alledem muss man dann immer noch bedenken, dass Männer und Frauen nicht die gleichen Rechte haben, was Wahlrecht angeht, was Erbrecht angeht, was Rechte vor Gericht angeht. Und gerade Sklavinnen oder Sklaven, die fallen unter das Sachrecht. Das waren keine Menschen im juristischen Sinne. Und das führt dann in der Realität dann zu solch absurden Situationen, wenn eine freie Römerin mit Bürgerrecht vergewaltigt worden ist, dann drohte dem Vergewaltiger die Todesstrafe. Wenn aber eine Sklavin vergewaltigt wurde, dann konnte der Besitzer der Sklavin den Vergewaltiger nur wegen Sachbeschädigung verklagen. Also heute unvorstellbar, aber es ist schon eine komplett andere Gesellschaft, als wir sie heute kennen, wo jeder zumindest nominell vor dem Gesetz gleich sein sollte.
Und Marc Aurel, hat er versucht, etwas an diesen Ungerechtigkeiten zu ändern oder hat er eher daran gearbeitet, das Ganze ja zu festigen?
Also er hat definitiv nicht daran gearbeitet, die Sklaverei abzuschaffen oder ähnliche Dinge. Das hat er auch nicht in Frage gestellt. Also so ein Menschenfreund war er dann auch wieder nicht. Was wir allerdings sehen, dass er sich gerade bei Gerichtsprozessen um faire Urteile bemüht hat. Also das lag ihm schon am Herzen. Aber er hat in letzter Konsequenz auch nicht davor zurückgeschreckt, auch Todesurteile zu fällen. Aber es ging ihm vorwiegend um Gerechtigkeit. Da hat er sich schon bemüht. Aber dass er jetzt versucht hat, die Gesellschaft komplett umzubauen, die Sklaverei abzuschaffen oder Ähnliches, das können wir in seinem Handeln nicht entdecken.
Wir haben es gerade schon angemerkt, er hat Kriege geführt, die ersten Jahre aber nicht. Er hatte nämlich, sagen wir mal, einen Mitregenten, ja, den Lucius. Was wissen wir denn über den?
Über den wissen wir auch ein bisschen was, allerdings nicht so viel wie über Marc Aurel, denn Lucius Verus war sein Stiefbruder. Und den macht er auch dann nach der Thronbeschreitung zu seinem Mitregenten, auch ein einmaliger Vorgang, den es bis dahin im Römischen Reich noch nie gegeben hat, dass es plötzlich zwei gleichberechtigte Kaiser gibt. Aber die zwei scheinen gut miteinander ausgekommen zu sein. Wir haben also keinerlei Hinweise, dass es da Rivalitäten während dieser Doppelherrschaft gegeben hat. Ganz im Gegenteil, die zwei machen so ein bisschen Arbeitsteilung. Nachdem die Thronbesteigung erfolgt ist, machen die Parther im Osten des Reiches Probleme. Es kommt dann da zu langen Kriegen. Und da übernimmt dann Lucius Verus zunächst die Verantwortung und zieht als Feldherr in den Osten gegen die Parther, während Marc Aurel in Rom bleibt und sich vorwiegend um die Regierungsgeschäfte kümmert. Lucius Verus wird so ein bisschen nachgesagt, ein Lebemann gewesen zu sein, und während Marc Aurel eher der ernsthaftere und gewissenhaftere der beiden war. Und Lucius Verus kehrt dann nach 5 Jahren Krieg im Osten siegreich dann wieder nach Rom zurück. Er stirbt dann aber recht bald, schon recht jung, mit Ende 30 soll er an einem Schlaganfall verstorben sein. Und ab dem Zeitpunkt regiert dann Marc Aurel zunächst alleine das Römische Reich weiter, bis er dann später dann seinen Sohn Commodus dann noch zum Mitregenten macht.
Ja, und nach dem Tod des Lucius ist es dem Marc Aurel ja leider nicht vergönnt, gemütlich quasi in einer Villa abzuhängen. In der Nähe von Rom gab es eine prachtvolle Villa seines Vorgängers, sondern er muss tatsächlich in den Krieg ziehen. Und das wird dann halt der Krieg, der dann auch mit seinem Namen verhangen bleibt und den ja auch sogar Hollywood thematisiert hat, Gladiator-Film, ja, nämlich die Markomannenkriege. Was ist denn da passiert? Wir sind ja im Jahre 166, 167 nach Christus.
Ja, also das Erste, was wir eigentlich fassen können, dass die Römer im Jahre 166 was völlig Ungewöhnliches taten, was sie schon seit über einem halben Jahrhundert nicht mehr getan haben. Sie stellen 2 neue Legionen in Italien auf. Eine Legion hat etwa 5.500 Soldaten, also es wurden dann 11.000 Legionäre neu rekrutiert und ausgerüstet. Und so ein Kraftakt, das macht man nicht ohne Grund. Also offenbar hat man schon irgendwie ein Bedrohungsszenario wahrgenommen, dass sich jenseits der Grenzen des Römischen Reiches Unheil zusammenbraut und man offenbar eine höhere militärische Schlagkraft braucht als das, was man bisher an Soldaten hatte. Neben diesen 11.000 Legionären hat man ungefähr nochmal die gleiche Zahl an römischen Hilfstruppen aufgestellt. Also dass man auf eine Zahl von etwa 22.000 zusätzlichen Soldaten gekommen ist, das sind für antike Verhältnisse schon erhebliche Summen.
Das schluckt ja einiges an Geld dann.
Ja, weil man sich vielleicht, sie brauchen 11.000 Schilde, sie brauchen 11.000 Schienenpanzer, sie brauchen 11.000 Helme, 11.000 Schwerter, sie brauchen Zelte, sie brauchen Maultiere, die das Gepäck tragen. Allein der Lederbedarf für Schuhe, für Schildbezüge und das innerhalb weniger Jahre muss das produziert werden und sie haben erstmal gar nicht diese Ressourcen und diese Schmiede, die solche Mengen, das Eisen muss erstmal irgendwie gewonnen werden.
Und sie brauchen die Menschen ja auch dafür.
Und sie brauchen dann die Menschen und die müssen auch dann noch ausgebildet werden, also sie haben ja keine fertigen Soldaten, also das war schon ein gewaltiger Kraftakt. Und wie gesagt, das hat man sicherlich nicht ohne Grund gemacht, es muss dafür ein konkretes Bedrohungsszenario gegeben haben und das kommt dann auch, die ersten germanischen Stämme fallen dann bis nach Italien ein. Das war ein völliger Schock für die Römer. Nach Jahrhunderten des Friedens, gerade in Italien, dringen das erste Mal wieder Barbaren über die Alpen vor und legen eine Stadt in Oberitalien, Opitergium heißt diese Stadt, legen die in Schutt und Asche. Und diese Stadt hat keine Stadtmauer. Und das muss für die Römer wie ein Schock gewesen sein, so ähnlich wie das, was wir vor 3 Jahren hier wieder in Mitteleuropa erlebt haben mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine. Man hat sich auch über ein halbes Jahrhundert nicht mehr vorstellen können, dass es nochmal hier Krieg in Mitteleuropa gibt. Jetzt plötzlich rüsten alle Staaten wieder hektisch ihre Armeen auf. Und was ganz Ähnliches erleben wir, wie gesagt, mit den Markomannenkriegen. Die ganze Bevölkerung ist erschrocken, weil man sich in einem friedlichen Reich wähnt. Und jetzt fangen dann interessanterweise viele Städte an, sich mit Stadtmauern zu befestigen und eben auch Trier. Und da sieht man dann schon, ein plötzlich verändertes Sicherheitsbedürfnis der römischen Bevölkerung, was bis hier nach Trier ausstrahlt und wo die Porta Nigra dann sichtbares Zeichen dieser veränderten Sicherheitslage ist.
Und was trieb die Markomannen nach Italien, beziehungsweise wer sind die überhaupt?
Die Markomannen ist ein Stamm, den wir jetzt gar nicht genauer geografisch fassen können. Wir können nur so ungefähr sagen, wo diese germanische Gruppe gesiedelt hat. Wie viele Köpfe die Markomannen zählten, das wissen wir auch nicht. Wir wissen nur, es gab eine ganze Reihe von germanischen Stämmen. Die Markomannen waren nur ein Stamm, der den Römern da Probleme macht. Aber wir sprechen heute immer von den Markomannenkriegen. Und das Ganze beginnt eigentlich damit, dass offenbar eine Reihe von Bevölkerungsgruppen nördlich der Donau da in Bewegung geraten. Das sind schon so die ersten Vorboten der Völkerwanderung. Und wir wissen auch, dass einzelne germanische Gruppen um Aufnahme ins Römische Reich gebeten haben bei Antoninus Pius. Sie würden gerne über die Donau ins Römische Reich kommen und sich da friedlich ansiedeln. Und die Römer weisen das aber zurück. Sagt er, was haben wir davon, wenn wir bettelarme Barbaren in unser Reich lassen? Da haben wir keinen Nutzen davon. Und offenbar ist aber dieser Wunsch, ins Römische Reich einzuwandern, auch entstanden, weil es da zu Bevölkerungsverschiebungen im Barbarikum kam. Also wie gesagt, das sind so die ersten Vorboten der Völkerwanderung, die dann auch Auswirkungen aufs Römische Reich haben. Und als diese Germanen eben nicht reingelassen werden, dann verschaffen sie sich eben gewaltsam Zutritt. Und das ist dann der Auftakt für die Markomannenkriege, an denen aber noch viele andere germanische Gruppen teilhaben.
Und die Kriege haben ja auch angedauert über 10 Jahre. Ja,
12 Jahre
sogar,
wahrscheinlich.
Genau, ja. Sogar über den Tod von Marc Aurel hinaus.
Über den Tod von Marc Aurel hinaus. Sein Sohn Commodus führt das noch kurzfristig weiter, schließt dann aber relativ schnell nach dem Tode Marc Aurels Frieden. Das ist ihm dann auch vorgeworfen worden von seinen Kritikern, dass er da sich den Frieden ein bisschen bei den Germanen erkauft hat. Rom stand eigentlich bei dem Tode Marc Aurels kurz vor dem völligen Sieg. Und Commodus hat dann nach dem Tod seines Vaters wenig Interesse, da noch jahrelang weiter die schon fast geschlagenen Germanen dann völlig zu besiegen. Er will schnell zurück nach Rom, was er dann auch macht. Und insofern kommen die Germanen dann quasi noch mit einem blauen Auge davon.
Ja, und Trier erlebt in der Zeit von Marc Aurel ja auch eine gewisse Blütezeit. Wir haben eben schon gesagt, die Stadtmauern werden gebaut, die Porta Nigra wird gebaut. War Marc Aurel denn selber jemals in Trier?
Nein, das war er definitiv nicht. Er hat die meiste Zeit wirklich an der Kriegsfront an der Donau verbracht, in Carnuntum, was man ja heute noch besuchen kann, eine große Römerstadt östlich von Wien. Da war er lange Jahre, in Rom war er. Aber was man sagen muss, solche Stadtmauerprojekte wie hier in Trier, das waren sehr aufwendige und kostspielige Bauprojekte. Und das durfte eine Stadt nicht selbst entscheiden, sondern da musste die Erlaubnis vom Kaiser eingeholt werden. Das wissen wir aus einer ganzen Reihe von Inschriften. Und Trier war die größte Römerstadt nördlich der Alten. Und wenn man hier eine 6,5 Kilometer lange Stadtmauer baut, ist das mit Sicherheit über den Schreibtisch von Marc Aurel gegangen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit war auch hier Militär dran beteiligt. Und ein kluger Kopf hat mal ausgerechnet, wie viele Kubikmeter Stein für den Stadtmauerbau benötigt wurden. Allein das Fundament reicht 6 Meter tief ins Erdreich rein. Dazu kam dann noch etwa 6 Meter aufgehendes Mauerwerk und die Mauer war 3 Meter dick. Und ich weiß nicht mehr, wie viele Millionen Kubikmeter Stein für diesen Stadtmauerbau hier antransportiert werden mussten, aber es war mit Abstand das größte Bauprojekt, was jemals hier in Trier realisiert wurde. Also die Barbara-Thermen oder die Kaiser-Thermen oder die Konstantin-Basilika. Vom Bauvolumen sind das noch keine 10% gegenüber dem, was der Bau der Stadtmauer ausgemacht hat. Das war mit Sicherheit das teuerste und aufwendigste Projekt, was im römischen Trier über viele Jahrhunderte realisiert wurde. Macht man sich heute so gar nicht klar, aber und so ein Kraftakt, das kann nur mit der Erlaubnis Marc Aurels und wahrscheinlich auch mit dem Einsatz von vielen Soldaten durchgeführt worden sein. Insofern hat Marc Aurel schon deutliche Spuren in Trier hinterlassen.
Wobei sein Schreibtisch, den Sie ja gerade erwähnt haben, also quasi die Zustimmung, dass halt eben eine Mauer in Trier gebaut wird und baut dann noch die Porta Nigra und ein paar weitere Tore mit dazu, dieser Schreibtisch wird ja wahrscheinlich, wie Sie es gerade erwähnt haben, ja eher an der Donau gestanden haben, also in seinem Feldlager. Ja. Wahrscheinlich war es da auch nicht so warm wie in Rom. Ist er denn überhaupt noch groß nach Rom gekommen, wenn er da oben an der Donau ständig Krieg führen musste?
Also in den letzten 10 Regierungsjahren war er kaum in Rom, das muss man ganz klar sagen. In den ersten Jahren seiner Regierung, als Lucius Verus da Krieg im Osten führt, da hat er dann noch Zeit in Rom zu residieren. Allerdings war das auch jetzt keine ganz glückliche Zeit, denn als die siegreichen Truppen dann aus dem Osten zurückkommen, bricht eine Pest aus. Auch da ist er dann als Krisenmanager gefordert. Allein in Rom sollen jeden Tag während dieser Pestepidemie 5000 Tote aus der Stadt geschafft worden sein. Auch damit muss er sich auseinandersetzen. Auch wenn heute ein bisschen die Meinungen auseinandergehen, wie schwer diese Pestwelle das Römische Reich getroffen hat. Die Historiker nennen teilweise sehr erschreckend hohe Zahlen, aber die Archäologen können das also gar nicht so nachweisen. Wir haben aus der Zeit keine Massengräber, wie wir sie von den Pestgräbern im Mittelalter kennen. Wir haben nur ganz wenige Grabinschriften, die mal sowas andeuten, dass da eine Familie einer Seuche zum Opfer gefallen sein könnte. Also wir tun es ein bisschen schwer, diese historisch überlieferte Pestwelle, die es unter Marc Aurel gegeben haben soll, auch nachzuweisen. Aber sicher ist, er musste sich mit vielen Schicksalsschlägen und Herausforderungen während seiner Regierungszeit auseinandersetzen. Er hat das ja pflichtbewusst getan. Mit der eben eigenen Sorgfalt hat er sich diesen Aufgaben gestellt. Aber ich glaube, wenn er als Privatmensch gelebt hätte, hätte er, glaube ich, mehr seinen privaten Neigungen auch nachgehen können. Und so stellt er eigentlich immer das Allgemeinwohl und die Staatsaufgaben in den Mittelpunkt seines Handelns.
Aber er war ja auch, wenn ich das mal so sagen kann, auch ja so eine Art Gott. Ne? Also die Römer haben ihre Kaiser ja durchaus in einen gottähnlichen Status erhoben. Und ich meine, Menschen suchen ja in Zeiten der Not und der Krise ja auch Zuflucht in dem Glauben zum Beispiel. Hat das da nicht für Probleme gesorgt mit den Christen, die damals ja auch immer mehr an Zahl zunahmen?
Nein, also zum Gott wurden die römischen Kaiser erst erhoben, wenn sie gestorben waren. Dann wurden sie in den Götterhimmel, manche haben sogar noch einen eigenen Tempel bekommen. Zu Lebzeiten haben sich eigentlich nur wenige Kaiser, die dann eher größenwahnsinnig waren, sich als Gott deklarieren. Dazu hat Marc Aurel definitiv nicht gezählt. Was man immer wieder lesen kann, dass Marc Aurel die Christen verfolgt haben soll, das war so nicht. Es gibt keinerlei Anweisungen von Marc Aurel, auch in der Gesetzgebung nicht, dass Christen irgendwie schlechter behandelt werden sollten als andere religiöse Gruppen. Was sich unter Marc Aurel ereignet hat, es soll im Jahre 177 in Lyon quasi ein Volkspogrom gegen Christen gegeben haben. Da hat sich irgendwie die Stadtbevölkerung aus den Anlass wissen wir heute gar nicht mehr, zusammengerottet. Da kam es dann zu gewaltsamen Ausschreitungen gegen Christen. Was da wirklich vorgefallen ist, wissen wir gar nicht so genau. Aber wir haben keinerlei Hinweise, dass Marc Aurel das gebilligt hat, was da in Lyon, und das war wirklich nur lokal in dieser Stadt und nicht im gesamten Römischen Reich, wurden die Christen verfolgt, was da genau passiert ist und wie viele Christen da in Lyon zu Tode gekommen sind, das weiß man alles gar nicht. Aber aus irgendeinem unerfindlichen Grund ist Marc Aurel bei einigen Journalisten, liest man immer wieder, ja, Marc Aurel war ein Christenverfolger. Tatsache ist, wir haben keinen einzigen schriftlichen Hinweis, dass er die Christen jetzt schlechter gestellt sehen wollte als irgendwelche anderen heidnischen Gruppen.
Jetzt sitzt Marc Aurel also an der Donau, an der Front der Markomannenkriege, und er schreibt seine philosophischen Betrachtungen, seine Selbstbetrachtungen. Was steht denn da drin? Warum ist das heute noch so interessant?
Ich sage immer, also wenn man jetzt jemanden für das Buch interessiert und sich der Betreffende jetzt in eine Buchhandlung begibt und die Selbstbetrachtung sich kauft, sag ich mal, machen Sie nicht den Fehler und fangen Sie an, dieses Buch von vorne von der ersten Seite an zu lesen. Sie werden es enttäuscht aus der Hand legen. Das erste Buch beginnt oder das erste Kapitel beginnt eigentlich mit einer sehr langweiligen Aufzählung. Von meinem Vater habe ich das geerbt, von meiner Mutter habe ich die Gelassenheit geerbt. Mein Großvater hat mir das mitgegeben. Es ist eigentlich ein sehr langweiliger Einstieg. Und man merkt, dieses Buch ist eigentlich auch nie zur Veröffentlichung gedacht worden. Es sind kurze Sinnsprüche, die er für sich notiert hat. Und man liest dieses Buch am besten, indem man einfach reinblättert. Manchmal springt einen ein Aphorismus an, manchmal gibt er einem jetzt auch gar nichts. Es sind aber sehr viele, sehr zeitlose Betrachtungen, Aphorismen in diesem Band enthalten. Einen, den ich sehr schön finde, das sagt ein römischer Kaiser, der mächtigste Mann der Erde damals: Vergiss nicht, man braucht nur wenig, um ein glückliches Leben zu führen. Und wenn das, wie gesagt, der mächtigste Mann der Erde sagt, ist das ja schon irgendwie beeindruckend. Oder man sollte nicht Gleiches mit Gleichem vergelten. Das sind eigentlich so Dinge. Also es steckt sehr viel Lebensweisheit drin, auch gelassen zu bleiben gegenüber Dingen, die ich nicht ändern kann. Ich kann mich zwar über jemanden aufregen, aber ich werde den nicht ändern. Und ein bisschen gelassener werden im Leben ist, glaube ich, auch nicht das Verkehrteste. Und wie gesagt, viele Leute haben das Buch über viele Jahrzehnte, Helmut Schmidt ist so ein Beispiel, aber auch bei mir liegt es seit über 40 Jahren auf dem Nachttisch. Ich lese jetzt nicht jeden Abend und nicht jede Woche drin, aber man blättert immer mal wieder rein und wie gesagt, sehr viele zeitlose Sätze, die einen auch heute noch nach 1800 Jahren beeindrucken.
Vielleicht hätten die Römer damals das schon durchaus mal in die Hand nehmen sollen, vielleicht wären sie dann auch dann gelassener gewesen mit manchen Krisen, wer weiß.
Ja, wie gesagt, die Stoa, es gab ja eine ganze Reihe von Philosophen und deren Schriften waren schon bekannt. Und die Römer haben sich, gerade die Oberschrift, haben sich schon mit Philosophie auseinandergesetzt. Insofern war jetzt Marc Aurel nicht der erste, sondern einer der letzten großen Stoiker. Also das war durchaus schon präsent, dieses Gedankengut. Aber gleichzeitig war natürlich das Imperium Romanum auch eine Weltmacht, die letztlich sich durch Gewalt vergrößert hat. Die Römer haben über ein halbes Jahrtausend, muss man schon sagen, ihre Nachbarn überfallen und das Reich vergrößert, haben Verträge gebrochen. Anders entstehen Weltreiche auch nicht. Das muss man sich auch mal wieder vielleicht mal vergegenwärtigen. Das ist auch ein Teil des Imperium Romanum. Das waren nicht nur Menschenfreunde, sondern man hat das Reich stetig vergrößert, weil man Bodenschätze brauchte, weil man Steuereinnahmen brauchte. Und man hat auch dann sehr knallhart kalkuliert, lohnt sich das, eine Provinz zu erobern, oder kommt uns das unterm Strich für Militärkosten zu teuer? Man hat Britannien erobert und hat dann festgestellt, die Britannier sind so widerspenstig, dass man da sehr viel Militär in der Provinz stationieren musste. Man überlegt dann unter Kaiser Nero ernsthaft, die Insel wieder zu räumen, weil es zu teuer ist. Man kriegt weniger Bodenschätze aus der Provinz raus, als man da. Und dann gibt es Berechnungen, ob es militärisch möglich wäre, Irland zu besetzen. Man kommt dann zum Schluss, ja, es wäre militärisch möglich, aber es rechnet sich nicht. Irland hat keine Bodenschätze und es wäre ein Verlustgeschäft. Also die Römer lieben zwar Philosophie, aber in der alltäglichen Praxis ist das ein Weltreich, was sehr wohl auf ökonomischen Interessen und letztlich auch auf militärischer Gewalt basiert. Das muss man sich auch mal wieder klar machen.
Noch eine Frage zu Marc Aurel. Weg vom Kriegskaiser und auch vom Politiker. Aber er hatte ja eine Familie, Sie haben es gerade erwähnt, Faustina, die Jüngere, beziehungsweise es gab ja auch die Faustina, die Ältere. Ja. Faustina, die Jüngere, hatte 13 Kinder.
Ich weiß es nicht ganz genau. Ah, okay. Zwischen 11 und 13 variieren die, aber beides ist eine beeindruckende Zahl.
Und diese Faustina, die Jüngere, Sie haben gerade die Stellung der Frau in diesem damaligen Römischen Reich erwähnt, die hatte wiederum aber dann doch eine besondere Stellung, nicht nur, weil sie die Ehefrau war.
In der Tat hatte Faustina auch unter den vorangegangenen Kaiserinnen, unterschied sie sich schon, sie hatte insofern eine besondere Stellung. Sie hat ihren Mann mit in die Feldlager begleitet, in die Feldzüge begleitet. Das war bis dato nicht so üblich, da sind die Kaiserinnen gerne in Rom geblieben, wenn der Mann überhaupt mal bei Feldzügen dabei war. Und sie macht die Feldzüge mit. Das verschafft ihr hohes Ansehen bei den Soldaten. Und die Soldaten tragen ihr den Ehrentitel an, Mater Castrorum, Mutter der Feldlager. Und das ist dann ein Titel, den spätere Kaiserinnen auch übernehmen, selbst wenn die ihren Mann dann nicht mit ins Feld begleiten. Faustina hat das gemacht. Und das werden wir natürlich auch in der Ausstellung ein bisschen thematisieren. Faustina als an der Seite ihres Mannes im Feldlager, das haben unsere Ausstellungsgestalter auch sehr schön gelöst. Das ist auch ein sehr schöner Part. Und wir blicken auch so ein bisschen quasi in die Gemächer der Kaiserin. Wir haben einen kaiserlichen Schlafzimmerverwalter, beziehungsweise den Grabstein eines kaiserlichen Schlafzimmerverwalters, der in Carnuntum, wo Marc Aurel von 170 bis 173 sicher war, da ist dieser kaiserliche Schlafzimmerverwalter, Hyacinthus heißt er, ein Sklave, verstorben. Und diesen originalen Grabstein, den werden wir hier auch in Trier in der Ausstellung zeigen. Und wir werfen dann aber so ein bisschen in den Hofstaat einer Kaiserin. Das finde ich auch ganz spannend.
Ja, und Stichwort Familie. Was ist denn aus dem Commodus geworden, gegen den ja der gute Russell Crowe damals im Gladiator-Film kämpfen musste, der ja als Bösewicht da dargestellt wurde bei Hollywood?
Ja, Commodus gilt immer so als der einzig große Fehler Marc Aurels, dass er diesen, in Anführungszeichen, missratenden Sohn zu seinem Nachfolger gemacht hat. Man muss ja nichts dazu sagen, Marc Aurel hatte gar keine andere Wahl. Also er hatte einen leiblichen Sohn und der wäre so oder so Nachfolger geworden. Er konnte da jetzt nicht einen geeigneten einfach adoptieren und seinen eigenen Sohn enterben. Das ging nach römischer Vorstellung nicht. Commodus ist in der Tat eine sehr umstrittene Figur in der Geschichte. Er hat zum einen den Fehler gemacht, dass er mit den Senatoren nicht gut konnte. Und das waren die führende Oberschicht in Rom. Er hat sich dann sehr für Gladiatorenspiele begeistert und ist auch selbst als Gladiator aufgetreten in der Arena. Und das war so ein absolutes No-Go, so ähnlich wie seinerzeit Kaiser Nero, der dann als Schauspieler aufgetreten ist. Es gibt einfach gewisse Dinge, die macht man nicht. Das wäre so, wie wenn der englische König bei Deutschland sucht den Superstar auftritt. Und das macht ein Kaiser oder ein Regent nicht. Und Commodus ist dann mit zunehmender Regierungsdauer dann ein bisschen dem Größenwahn anheimgefallen. Er wollte dann Rom umbenennen nach seinem eigenen Namen, Colonia Commodiana. Er wollte dann neue Monatsnamen einführen, die auch teilweise Bezug zu ihm selbst hatten, also schon ein bisschen dem Cäsaren waren. Und er endet dann ja relativ tragisch, er wird ermordet in der Silvesternacht 192, soll ihn sein Ringlehrer im Bad erwürgt haben.
Anders als Marc Aurel, der ist ja eines, natürlich, Anführungszeichen, friedlichen Todes gestorben, ne?
Genau.
Eines natürlichen Todes.
Man weiß es nicht, es gibt dann immer wieder mal Mutmaßungen, ob er an der Pest gestorben ist oder ja, die Kinoadaptionen gehen dann häufig davon aus, Commodus soll sein Vater mit einem vergifteten Messer, all das, dafür haben wir aber keinerlei Beweise. Aber es ist in der Tat so, mit der Ermordung des Commodus bricht wirklich ein anderes Zeitalter an. Fast alle Kaiser, die dann nach ihm kommen, sterben eines gewaltsamen Todes. Allein Septimius Severus, das ist noch einer seiner direkteren Nachfolger, der stirbt noch eines natürlichen Todes, aber dann sind eigentlich im 3. Jahrhundert fast alle Kaiser, und das sind sehr viele, die sich nur dann oft weniger, die sterben alle eines unnatürlichen Todes. Und im 2. Jahrhundert ist das noch komplett anders. Auch die Vorgänger von Marc Aurel, Trajan, Hadrian, Antoninus Pius, die sterben alle altersschwach eines natürlichen Todes, Marc Aurel auch. Und dann mit Commodus merkt man, da bricht eine andere Zeit an. Und auch der schöne Satz von Cassius Dio, mit dem Tode Marc Aurels endete das goldene Zeitalter Roms und ein Zeitalter aus Eisen und Rost bricht an. Das ist in der Tat so ein bisschen schon eine Zeitenwende, die da schon während der Regierungszeit Marc Aurels vollzieht. Und dann mit seinem Ableben kommen wirklich andere Zeiten, unsichere Zeiten. Und die Regierungszeit Marc Aurels, das ist noch eine andere, stabilere Epoche, trotz der vielen Krisen, die der Kaiser gemeistert hat.
Vor 1800 Jahren Marc Aurel. Und wir merken ja, er ist immer noch präsent. Er beschäftigt uns weiterhin noch.
Ja.
Herr Reuter, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich Ihnen ein bisschen Auskunft geben konnte über Marc Aurel. Wie gesagt, eine sehr spannende Persönlichkeit, die uns heute, glaube ich, auch noch viel zu sagen hat. Und ich bin zuversichtlich, dass wir viele Besucher hier in Trier für Marc Aurel begeistern können. Wir sehen es jetzt schon an den Buchungszahlen. Das Interesse ist sehr groß. Das zeigt eigentlich diese zeitlosen Sätze, die Marc Aurel uns bis heute auf den Weg gibt. Wir sind überrascht, dass auch gerade viele jüngere Leute sich für Marc Aurel und den Stoizismus interessieren. Insofern blicken wir jetzt gespannt auf das, was jetzt in den kommenden Monaten in Trier passieren wird.
Wir auch, ne?
Wir auch.
ja, und noch mehr zu Marc Aurel findet ihr natürlich bei uns auf volksfreund.de und auf den Seiten des Rheinischen Landesmuseums und des Stadtmuseums Trier. Das ist ja das zweite Museum in Trier, was auch die Ausstellung mit organisiert. Und bei uns auf volksfreund.de viele weitere Berichte, Fotos und auch Grafiken. Schaut einfach rein.
Ja, und wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, könnt ihr das wie immer per Mail an podcast@volksfreund.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.